Ich habe mal heute keine Einleitung ins Thema, sondern ich möchte euch gerne mal beteiligen, möchte gerne mit euch was mal machen. Ich habe hier einen Zettelblock und dann würde ich euch bitten, dass ihr jeder mal so einen Zettel nehmt. Ich habe auch ein paar Stifte, vielleicht hat noch jemand den einen oder anderen Stift dabei. Also ganz so viele Leute sind, habe ich nicht. Das ist die Stiftverringerung hier. Brotvermehrung und Stiftverringerung. Also lasst uns mal schauen. Also die wichtigste Aufgabe oder Auftrag für die Gemeinde. Gemeinschaft steht hier, Rettung, Präsenz, Evangelisierung. Das habe ich ein paar Mal gesehen. Ne? Also Evangelium verkünden, Menschen den Weg zu Jesus zeigen, das gehört ja auch dazu. Licht bringen, das ist so, ne? Das sind Varianten auch vom Evangelium. Segen, das ist gut. Beachtung, das weiß ich jetzt nicht genau. Beachtung, Klöster. Beziehung, Fürbitte, Gemeinschaft auch nochmal, unser Leben, unserem Leben zeigen, das ist auch gut. Ja. Beziehung, Zeugnis für Gottes Wirken, schrägstrich Macht sein, ein Wort. Evangelisation, Licht, das ist ein paar Mal, ne? Verkündigung auch, Evangelium verkündigen. Rettung, ja, das ist ja einfach alles. Ankerplatz sein, das ist auch gut. Licht hier. Das Vorleben, also Vorbild, das ist ja nochmal Verkündigung. Trost geben, Evangelisation, Einheit. Menschen zu Jesus führen, Andreas, ich konnte es lesen. Vorbild und Licht sein. Gut, oder? Also, was uns so ein Stück vorschwebt, und das ist auch alles richtig und das ist alles wichtig. Was jetzt nicht dabei war, war das, was mir eigentlich vorschwebt und was mir heute wichtig geworden ist. Ja, und ich werde bestimmt sagen, ach ja, das hätte man auch schreiben können. Und zwar ist mir das aus einem ganz bestimmten Anlass für heute wichtig geworden, nämlich die Aufgabe der Priesterschaft. Dass wir als Gemeinde auch einen Auftrag als Priesterschaft haben. Ja, so wird es ja gesagt im 1. Petrus 2, mehrmals in der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 6 zum Beispiel. Jesus Christus hat uns gemacht zu Priestern, seinem Gott und Vater. Oder? Das steht so in der Schrift. Jesus Christus hat uns gemacht, ja, also unter anderem auch, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Und was machen Priester? Gibt es ein ganz breites Spektrum, ja. Aber das wäre ein ganz eigenes Thema, nochmal das ganze Tätigkeitsfeld. Aber unter anderem, das ist mir heute wichtig geworden, stehen Priester vor Gott und bitten für Menschen, die selber keinen Zugang zu Gott haben. Stimmt's? Das ist ja der Auftrag von Priestern. So war das im Tempel, das Volk hatte ja selber nicht den Zugang, sondern das geschah über die Priester. Und das ist also auch Priesterdienst. Und ich denke, das ist nicht ganz unwichtig für uns als Gemeinde, weil wir auch als Gemeinde eintreten für Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist unser Auftrag. So erkenne ich es jedenfalls für uns auch. Ne? Das steckt ja auch ein bisschen drin in Verkündigungen, Evangelisation und Licht bringen und so. Ne? Da steckt es ja ein Stück drin. Und mir ist das so wichtig geworden, weil ich mich eigentlich wie jedes Jahr über einen Gemeindeboten geärgert habe. Ihr kennt den, ja? Das ist ja in Hartmannsdorf das Amtsblatt. Und wie jedes Jahr im April ist hier eine große Ankündigung drin. Hexenfeuer. Ja, und ich, ups, hier, nicht hier, hier. Und ich ärgere mich eigentlich jedes Jahr, weil ich sage, wir haben ja auch schon Dinge gemacht, Musical und was weiß ich. Ja, und da habe ich dann doch schon angerufen und sage, könnt ihr da mal was auf die erste Seite? Das ging immer nicht, das wird dann eingequetscht. Aber das Hexenfeuer, jedes Jahr vorne auf der ersten Seite. Und ich ärgere mich da. Dann habe ich mir gedacht, aber ärgern ist eigentlich nicht das Richtige, oder? Also jedenfalls habe ich mich da ein bisschen disziplinieren müssen, sondern ärgern ist jetzt eigentlich nicht die Reaktion, also die am Ende stehen sollte. Ja, sondern wir sollten als Gemeinde etwas tun. Ja, wir sollten als Gemeinde reagieren. Und das Hexenfeuer hier, diese Tradition, ist ja jetzt nicht nur in Hartmannsdorf, sondern die ist ja auch in den anderen Orten ringsumher. Ich kenne das von Leipzig jetzt ja nicht so, aber hier ist das also bis ins Erzgebirge hinein irgendwie eine Tradition an dem Tag. Und ich weiß es also von Christiane, die hatte mich nochmal da sensibilisiert, weil in ihrem Kindergarten sollten die Kinder nämlich kleine Hexlein basteln, die dann am Hexenfeuer ins Feuer geworfen werden. Da habe ich gedacht, wie gruselig ist denn das? Ne? Ich war ganz entsetzt, oder? Hat man es mir angesehen? Also wie kann man sowas machen, habe ich gedacht. Ne? Und da habe ich gedacht, also bloß ärgern ist jetzt nicht die Lösung, sich den Mund zerfetzen oder irgendwas. Und es entspricht, glaube ich, auch nicht der Aufgabe als Gemeinde, die wir da haben in der Hinsicht. Deshalb will ich euch mal einladen, dass wir heute mal da ein bisschen interaktiv sind, dass wir uns gemeinsam vor Gott stellen, in unserem priesterlichen Dienst dann ein Stück wahrnehmen und für unseren Ort und für die Orte ringsherum, ja, auch ein Stück zu beten und das vor Gott zu bringen, nachher. Ja, ich werde noch ein bisschen was sagen dazu, wenn ihr mir gestattet, und dass wir dann einfach auch in diesen Dienst hineingehen und uns dann noch Zeit nehmen, so, ja, Viertelstunde oder so, ja, und unsere Aufgabe da des priesterlichen Dienstes wahrnehmen. Ich halte das für wichtig an so einem Tag. Ist mir jedenfalls wichtig geworden. Ich sage mal noch was kurz zu den Hintergründen auch dieses Tages. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was das nun genau mit diesem 30. April auf sich hat. Das ist ja immer an diesem Tag. Im mittel- und nordeuropäischen Raum wird da ja auch Walpurgisnacht genannt. Ja, das ist der Name, der also über diesem Tag steht. Und da klingeln bei dem einen oder anderen vielleicht die Alarmglocken, ja, Walpurgisnacht. Ja. Ich weiß nicht, in Berlin ist das wahrscheinlich nicht ganz so, ne, wie das hier ist. Und vielleicht verbindet man diese Walpurgisnacht auch mit dem Brocken, ja, Hexentanzplatz und so, am ehesten. Ich fand es jetzt nicht ganz interessant, ich habe mich mal ein bisschen informiert, woher kommt das überhaupt, der Name und so und die Tradition. Ich finde es nicht ganz uninteressant, woher das kommt. Und zwar geht es da um eine Frau, die Walburga nannte sie sich eigentlich, oder Walpurgis auch, ja, Walburga. Und die ist heute bekannt als eine Volksheilige, so aus dem katholischen Heiligenkalender. Und der 1. Mai ist also der Tag der Walburga. Und hinter diesem ganzen Wust von Legenden und heiligen Geschichten, was da immer in der katholischen Kirche alles so rumschwabelt, ist es aber ein ganz interessantes Leben von der Walburga, das dahinter steckt. Ja, die ist also 710 geboren, nach Christus, 710, also in einer Zeit, die wir so als das dunkle, frühe Mittelalter bezeichnen, von dem man also nicht viel weiß. Und sie kommt also aus England, es war eine angelsächsische Angehörige des Königsgeschlechts damals, ne? Also angelsächsisch von England her, und ist mit 10 Jahren ins Kloster gekommen, weil ihre Eltern gestorben waren, und ist dann 26 Jahre als Missionarin ausgebildet worden in dem Kloster. Also Missionen sahen damals ein bisschen anders aus als heute, ja? Sondern die sind ja dann oft in unerschlossene Gebiete gegangen, haben da so Klostersiedlungen gegründet, wo dann die Eingeborenen hinkamen und so. Dann, also es lief ein bisschen anders, aber das war eine Missionarin eigentlich. Und die ist dann, wie gesagt, so Mitte des 8. Jahrhunderts dann hier nach Deutschland gekommen. Das war also alles noch heidnisch hier, ne? und so spätgermanisch, also auch gefährlich. Und ist dann so in der Nähe von Heidenheim ist sie dann tätig gewesen und übernahm dann als Äbtissin ein Doppelkloster, also Männer- und Frauenkloster, das gab es damals alles noch. Ja, aber also, das war nicht zu vergleichen mit der katholischen Kirche so zur Zeit Luthers, ne, die dann reformiert werden muss, sondern da war wirklich ein Aufbruch da, da war gerade von England her evangelistische Impulse da, ja, die das Evangelium hier verbreiten wollten in Europa, Mitteleuropa, also auch in Deutschland. Und die Walburga war also eine dieser, man nennt die so, also der britannischen Missionare. Und das war nicht ungefährlich damals. Ihr Zeitgenosse Bonifatius, manche wissen es ja, ist 754 in Dokkum, das ist in Friesland, von Heiden erschlagen worden, weil er da missioniert hat. Es war nicht ganz ungefährlich zu der Zeit. Dass also die Walburga oder Walpurgis, ja, die diesem Tag den Namen gegeben hat, ich finde prinzipiell ist das ein positiver Kern, oder? Den wissen wir ja gar nicht so. Und der 1. Mai ist also der Tag ihrer Heiligsprechung dann im 9. Jahrhundert gewesen, deswegen wird er als ihr Tag gefeiert. Das steckt eigentlich dahinter. Und der 30. April ist ja sozusagen der Vorabend von diesem 1. Mai, deswegen nennt sich das Walpurgisnacht. Hat also erstmal gar nichts mit irgendwas zu tun, sondern mit dieser Frau. Nun ist es ja so, wir haben das ja vor uns auch von Afrika gehört, von Südafrika, dass sich da manchmal so, wenn in so halbchristianisierten Gebieten, manchmal so christliche Feste mit so heidnischen Bräuchen verbinden. Ja, wir haben das ja viel bei Halloween und so ist es ja so. Und selbst Weihnachten und Ostern sind nicht ganz frei davon, ja, wenn ich an die Ostereier denke und so. Und so hat sich das also auch mit dieser Walpurgisnacht so verbunden. Ja, eigentlich an die Walburga gebunden, eine gute Sache, positive Sache. Und hat sich das auch mit diesem Maibrauch, mit dem heidnischen Maibrauch verbunden. Und die heidnischen Maibräuche, die sind nicht ohne. Ja, wir denken heute Maibaum und Tanz ums Maifeuer, alles lustig und so. Das hat aber alles einen zutiefst okkulten Hintergrund. Ja, also mit Geistervertreibung. Also die Leute hatten da Angst und die haben Maibäume aufgestellt und sind ums Maifeuer getanzt oder durchs Maifeuer durchgesprungen, ja, um die Geister zu vertreiben. Das, ne, also das war eigentlich eine Sache, ja, also aus Angst geboren. Und das muss man einfach wissen. Und so mutierte also der 30. April zur okkulten Walpurgisnacht. Am bekanntesten wahrscheinlich die Vorstellung der Hexenversammlung oder der Hexensabbat, ja, auf hohen Berggipfeln, wie das eben auf dem Brocken auch ist, am 30. April. Und so haben sich also diese heidnischen Fruchtbarkeitsriten, mit denen hing das dann auch zusammen, ja, wo dann junge Frauen dann um Fruchtbarkeit gebeten haben und so weiter. Hat sich dann damit verbunden mit dieser Nacht. In der Zeit der Klassik, Anfang des 19. Jahrhunderts, da wurden solche Bräuche wieder popularisiert. Am bekanntesten ist das literarische Motiv ja bei Goethe, ne? Faust 1, Walpurgisnacht. Da erkennen es die meisten. Da ist es plötzlich wieder modern geworden irgendwie so. Ne? War ja die Zeit der Vorromantik und so. 1808 ist das entstanden. Und in der Neuzeit dann, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde das dann so zum Event, ja, also was anderen früheren Generationen zu einem angstbesetzten Aberglaube heraus geschah, ist dann zum Event und zum Kommerz geworden. Ja, sehen wir ja auch hier, ja, Event und Kommerz, ne? Also will Geld eingenommen werden, da soll was los sein und so. Und so zum einträglichen Freizeitspaß wurde das umfunktioniert, wie das bei Halloween ja auch ist. Ja, so alles so harmlos und so. 1896 organisierte ein Verlagsbuchhändler, ja, den erste Walpurgisnachtfeier auf dem Brocken. Ja, da geht es also um, die wollten da Geld machen damit. Allerdings muss man wissen, dass die Walpurgisnacht im Satanismus einen der höchsten Feiertage darstellt. Ja, also das ist nicht ohne. Mir kam gestern, war ich in Chemnitz früh auf dem Bahnhof, da kam mir welche entgegen, einer mit so einer Boxhaube, hier so Boxhörner und der andere so mit so schwarz und so. Die hatten, keine Angst, ich wollte bloß mal was fragen und so. Ne? Wir sind auf dem Weg zum Event, hier, nee, wir nennen das Convention. Alles Riesenspaß. Ne? Also ich bin schon ein bisschen zusammengezuckt, wo ich die Hörner gesehen habe, so im ersten Augenblick. Ja. Ich bin überzeugt, dass diese gedankenlose Spielerei mit okkulten Hintergründen nicht ohne Auswirkung bleibt. Da bin ich zutiefst überzeugt davon. Ja, noch auf unser Gemeinwesen, wenn wir im Ort sowas geschieht hier, dann bleibt das nicht ohne Auswirkung auf die Atmosphäre und den Charakter eines Ortes. Auch wenn die Menschen das nicht wahrhaben wollen. Ja, ihr kennt den erfolgreichsten Trick des Satans? Kennt ihr den? Ja, der erfolgreichste Trick des Satans ist, uns einzureden, dass es ihn gar nicht gibt. Ja, und das funktioniert doch klasse, oder? Und die Frage ist, welche Aufgabe haben wir als Gemeinde Jesu in dieser Situation? Ja, ist es getan mit ein bisschen Meckern, mit ein bisschen Rummaulen und sagen, die sind doch alle blöde und wir gehen da nicht hin? Ist es damit getan? Habe ich mir so überlegt, für mich auch, ne? Weil das ist natürlich erst mein erster Gedanke gewesen. Ja. Und da möchte ich euch gerne ein paar Gedanken mit euch teilen, wenn mein Gerät hier mitmacht. Jetzt hat er sich gerade verabschiedet. Die Wunder der Technik. Ja. Also ich muss mal neu starten. Gibt es in Königsdorf sowas oder nur in Taura? Gibt es das auch? Nochmal extra. Ja. So, dass ich hier, was macht denn der jetzt hier? Ja, wobei das also auch solche also Hintergründe hat. Ne? Das ist auch nicht ganz harmlos. Also ich habe darüber nachgedacht, das hat mich bewegt die Woche, als ich es auch gelesen habe. Und werde ich noch was von Chemnitz auch sagen dazu. Also mir stand bei diesem ganzen Ding, also der Einzug von Jesus in Jerusalem vor Augen. Ist mir so eingefallen, jetzt habe ich so dran denken müssen. Also der Einzug in Jerusalem war jetzt nicht nur freudig und Hosianna, sondern Jesus geht ja dann zum Ölberg und schaut über die Stadt und fängt an zu weinen über Jerusalem und sagt, wenn du doch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen, sagt er. Ja, also das ist ja fast unser Blick auch ein bisschen über unseren Ort, wenn wir sehen, dass da sowas gemacht wird, so gedankenlos mit diesen okkulten Dingen rumgespielt wird, dass wir eigentlich auf die Stadt, also auf den Ort schauen und sagen, ne, wenn ihr doch nur die Wahrheit wüsstet, ja, und so wisst ihr gar nicht, was ihr da tut. Also es ist auch unser Blick ein bisschen auf die Menschen. Ich hoffe, den haben wir so. Ne? Sie sehen und erkennen also an der Stelle nicht, was ihnen auch schwer schaden wird. So ist doch alles nur Spaß, heißt es dann. Ne? Also irgendwie ist mein Ding, mein Gerät hier. Was macht denn der hier? Manchmal hat alte Technik auch ihre Vorteile. Ja. Oder ist da eben gar nichts dran und das böse Mächte gibt es gar nicht und so. Ne? Wie gesagt, das sind so die Antworten, die man bekommt. Wir wissen das ja anders. Paulus ermahnt uns, ihr kennt die Stelle sicher aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Ja? Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Die Frage ist, glaube ich das? Ne? Stelle ich mich dazu? Ja, also wenn uns das Wort Gottes das auch nochmal deutlich vor Augen malt, ja, auch wenn die Welt uns einredet, das gäbe es alles gar nicht, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, nicht mit Menschen, sondern wir haben es zu tun mit Mächten und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist nicht nur Einbildung, ja, das ist nicht nur irgendwie was Übertriebenes. Und die Frage ist, gibt es das heute nicht mehr, weil wir das für nicht mehr existent erklären? Oder hat der Satan aufgegeben, zu verführen und zu entreißen? Hat er das aufgegeben? Ja, das müssen wir doch verneinen, oder? Das ist ja der ewige Kampf, ja, in dem wir auch stehen, ja, zwischen diesen Fronten und solche Auswirkungen auch sehen. Die Absicht des Satans ist nach wie vor, Macht auszuüben, die Geschöpfe ihrem Schöpfer zu entfremden. Das ist sein Ziel, ja, sie in Schuld vor und Trennung von ihrem Gott zu bringen. Daran hat sich nichts geändert. Ne? Die Methoden sind sehr subtil, ja, unterschwellig auch oft. Ja, und ohne die Erkenntnis durch den Heiligen Geist erkennt man das oft nicht. Ja, das ist ein Privileg, das wir haben dürfen, dass wir durch den Heiligen Geist Dinge erkennen, ja, die gefährlich sind, von denen aber die anderen nichts wissen. Sollte Gott gesagt haben, das ist immer noch das Mittel des Satans, ja, zu verharmlosen und in Frage zu stellen, zu sagen, ist doch alles gar nicht so und mach dir nicht ins Hemd und so weiter. Wenn Sünde und Ungehorsam verharmlost wird. Und in diesem Umfeld leben auch wir als Gemeinde, ja, als Nachfolger Jesu, das sehen wir hier an solchen Events. Die Frage ist, warum? Warum mutet Jesus uns das zu? Ja, in so einem Umfeld zu leben, ja, in der der Satan eben sich da auch so manifestiert. Und müssen wir da Angst haben vor diesen Mächten? Müssen wir als Nachfolger Jesu Angst haben vor diesen Mächten? Ja, das klang ja letzte Woche schon ein bisschen an. Das heißt, müssen wir uns zurückziehen? Müssen wir sagen, da wollen wir nichts zu tun haben? Lass die mal machen, ja, und wir machen unser Ding und wir halten uns rein davon. Auch das hat es ja alles schon gegeben. Ja, dass wir uns da eben einfach davon weg zurückhalten. Zuerst einmal, nein, wir müssen keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir zu Christus gehören. Denn Christus hat uns durch seinen Heiligen Geist versiegelt. Das ist uns zugesagt. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und wenn du versiegelt bist, dann bist du geschützt, oder? Also geht es jetzt nicht um dieses Eigentumssiegel, sondern es geht, ne, also wie um Siegellack. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nicht ängstlich über die Schulter gucken, oh, hockt da irgendwo ein Dämon. Denn wir gehören zu Christus. Und Christus ist stärker als der Satan, oder? Wir müssen keine Angst haben. Und das haben wir letzte Woche ja schon besprochen. Ja, also wir müssen auch keine Angst haben, dass wir von der Welt beeinflusst werden. Denn unsere Aufgabe als Gemeinde ist, die Welt zu beeinflussen. Wenn wir verbunden sind mit Christus, wir sollen es auch nicht überschätzen, das sagt die Bibel auch, ne? Aber verbunden mit Christus müssen wir keine Angst haben. Wir sind berufen und gerufen, Einfluss auf diese Welt zu nehmen, so wie Christus ja auch. Christus ist zu ansteckenden Kranken gegangen und alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Da wirst du auch krank. Und was ist passiert? Das Heil Christi hat die Kranken heil gemacht. Gegen das, was wir aus Erfahrung kennen und gegen das, was wir vielleicht mit unserem Verstand auch verstehen. Und das ist auch unser Auftrag, dass wir als Gemeinde einen Einfluss ausüben auf diese Welt. Nicht, dass sie uns beeinflusst, sondern dass wir sie beeinflussen. Das ist unser Auftrag. Ja, und uns auch für unsere Verheißung auch. Jesus nennt seine Gemeinde das Salz der Erde. Ne? Das kennt ihr. Matthäus 5, aus der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Also Jesus mutet uns zu, in dieser Welt zu leben, damit wir Einfluss nehmen. Wenn das nicht so Absicht wäre, hätte uns nach unserer Bekehrung sofort zu sich holen können, oder? Ihr seid das Salz der Erde. Das Salz ist ja mitten in die Suppe rein. Ja, du sagst ja nicht, hier ist meine Suppe und da ist mein Salz, sondern wirfst es ja zusammen. Das Salz ist in der Suppe. Wir sind mitten in diesen Umständen. Mit einem Auftrag. Ja, Salz, das ist euch bestimmt bekannt, habt ihr schon Predigten gehört, Salz macht ja Dinge genießbar, macht sie haltbar. Ja, manchmal muss man Salz an Essen tun, ich denke an Schulessen oder so, dass du überhaupt nicht was schmeckst. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Solange es Gemeinde gibt, und das, wir arbeiten ja gerade die Offenbarung durch, und da sehen wir das ganz deutlich, solange es Gemeinde gibt, hat Gott noch Gnade über dieser Welt. Erst wenn es keine Gemeinde mehr geben wird, wird der Zorn Gottes ungebremst hervorbrechen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, auch für diesen Ort und für die Orte, ne? Also Limbach, Taura und so weiter, Mühlau. Das ist unsere Aufgabe. Erkennen wir das? Wir als Gemeinde machen unserem Herrn diesen Ort angenehm. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Und wir sind beauftragt, diese Welt zu verändern, dadurch, dass wir sind. Ja, es ist nicht mal so, dass wir, also das hilft natürlich auch, wenn wir hingehen und davon erzählen, aber erstmal durch unser Sein, das haben wir hier auch gehabt, ja, durch unser Leben stand da. Durch unser Sein, dass wir da sind, dass wir diesen Ort, diese Orte dem Herrn darbringen als ein priesterliches Opfer, machen wir es dem Herrn angenehm. Was für ein Privileg, oder? Die Frage ist, wissen wir das? Machen wir das? Erkennen wir diese Aufgabe? Und da kommt also unser priesterliches Sein, unsere königliche Priesterschaft, zu der uns Christus ja auch gemacht und berufen hat, ins Spiel. Und mir ist das so ganz deutlich geworden an dem Beispiel von Abraham mit Sodom. Ja, mancher kennt die Geschichte, ja, hat sie im Hinterkopf. Ja, also nicht unbedingt die Priester im Tempel, sondern Abraham vor Sodom. Wer eine Bibel hat, kann es gerne mal aufschlagen. 1. Mose 18, ich werde es jetzt nicht lesen, bloß mal kurz anreißen. 1. Mose 18 steht diese Geschichte. Also Lot, der Neffe, wohnt ja in Sodom und so. Und Gott wollte Sodom vernichten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ja. Also mit Recht hatte Sodom einen furchtbaren Ruf zu dieser Zeit. Also alles, was an furchtbaren Dingen, Sünde und alles denkbar war, geschah in Sodom. Und das Schlimmste war, sie waren auch noch stolz drauf. Ja, wenn man das liest, die waren auch noch stolz drauf, dass sie so sind, wie sie sind. Erinnert mich sehr an unsere heutige Zeit, ehrlich gesagt. Ja, und also Ungerechtigkeit und Sünde in allen denkbaren Lebenslagen. Es wird ja auch berichtet, wie das lief vor dem Haus von Lot. Ne? Und das war also das Markenzeichen dieser Stadt. Und Gott will diese Stadt vernichten. Das steht ihm auch zu. Er ist ja der die Menschen geschaffen hat mit einem Anspruch. Und so, wenn dieser Anspruch nicht entsprochen wird, dann hat er auch das Recht, Gericht darüber zu vollziehen. Das ist ja manchmal, was heute so ein bisschen bestritten wird. Aber der Schöpfer ist, darf auch gerichten. Und Gott wollte also Sodom richten. Es ging also überhaupt nicht um Abraham, der wohnte nicht in dieser Stadt. Ja, das betraf ihn eigentlich gar nicht, bis darauf, dass also Lot dort wohnte. Im Gegenteil, es wäre Abraham wahrscheinlich viel besser gegangen, wenn es diese Stadt nicht gegeben hätte. Weil da hat er sein Vieh da, ne, und so weiter. Und trotzdem, als Abraham also von der Absicht Gottes erfährt, ja, durch seinen Kontakt mit Gott, also diese Stadt zu richten, da stellt er sich vor Gott hin und bittet für diese Stadt. Er feilscht geradezu. Ja, wenn nur 50 Gerechte in den Mauern dieser Stadt sind, willst du dir sie da nicht verschonen? Ja, da lässt sich Gott drauf ein. Er sagt, okay, wenn es 45 sind, ne, und feilscht da so runter bis 10. Das ist priesterlicher Dienst, finde ich. Ja, und Gott lässt sich da drauf ein und sagt, ja, okay, wenn 10 sind. Ne. Leider fanden sich nicht mal 10 gerecht, das war nur einer, nämlich Lot und so, deswegen kommt es dann doch zum Gericht. Aber das ist so für mich ein Beispiel von priesterlichem Sein, ja, sich hinzustellen, ja, und mit Gott auch Gott zu bitten und sagen, gib Gnade. Gib Gnade, dass sie zur Erkenntnis noch kommen, ja, dass sie die Gelegenheit haben. Und ich fand, das ist unserem Dienst in diesem Wort, also ganz, in diesem Ort ganz, ganz ähnlich, dass wir so einen Abraham-Dienst haben. Wir stehen vor dem Herrn. Wir bitten für die Menschen, Gnade zu geben, ja, etwas zu verändern. Also die Menschen kommen ja so vor wie der Zauberlehrling beim Schiller. Ne? Hier, kennt ihr das Gedicht? Ja, der da mit Dingen rummacht, wo er überhaupt nicht weiß, was er da auslöst. Ja, und wir wollen doch Gott bitten, ja, dass dieser Ort nicht geprägt ist von dem hier, sondern dass es von seiner Gnade und von seiner Liebe und von seinem Licht geprägt wird. Und Gott will das ja auch schenken. Und er will, dass wir dafür einstehen. Ja, also bei der Berufung von Jesaja, das fasziniert mich immer, wenn Gott fragt, ne, ich will senden, wer will gehen? Ja, wer will sich hinstellen vor diese Menschen? Wer will für sie bitten? Ja, wer will meine Gnade herausfordern? Gebet. Wir wollen also bitten, dass Gott Impulse zur Umkehr schenkt. Dass nicht der Geist der Finsternis diesen Ort prägt, sondern dass Gottes Geist der Liebe, der Freundlichkeit und der Gnade in diesem Ort, in den anderen Orten Gestalt gewinnt. Suche der Stadt Bestes, schreibt Jeremia an die Juden, die da nach Babylon weggeschleppt werden, ja, die auch dachten, ja, die können uns mal, die interessieren mich nicht und so. Such der Stadt Bestes. Was ist das Beste für diesen Ort? Heute, an so einem Tag, wenn die sich da versammeln und ums Feuer tanzen und Hexen reinwerfen oder was weiß ich. Dass wir für sie bitten, dass wir für sie einstehen. Paulus ermahnt uns als Gemeinde, überwindet das Böse mit Gutem. Nicht schimpfen, nicht sagen, was sind die Blöde. Sich nicht sagen, überlasst die sich selbst, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Auch Jesus hat am Kreuz gebeten. Was hat er gebeten? Ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist auch priesterlicher Dienst. Ich bitte euch, ja, dass wir so Gruppen bilden, weiß nicht, so 5, 6, 7, 8 Leute, also so mehrere Gruppen, und dass wir für unseren Ort einstehen, auch für Taura und Orten, wo wir jetzt alle herkommen. Und dass wir uns Zeit nehmen, ja, das zu tun, was Abraham getan hat, wozu uns Paulus auffordert, was Jesus selber getan hat, nämlich die Menschen vor Gott zu bringen, zu sagen, Herr, gib Gnade, gib Erkenntnis, Impulse zur Umkehr und lass die Folgen dieses okkulten Treibens nicht unseren Ort prägen. Darf ich euch einladen? Ja, also ihr findet euch, oder? Als Gruppe muss ich jetzt nicht einteilen. Vielleicht können wir uns ein bisschen im Raum verteilen, dann...